Guten Morgen von hier oben. Vielleicht kommt Ihnen manches unbekannt vor, außer meinem Gesicht. Ich bin das nicht so gewohnt, in einem solchen Rahmen von hier oben zu predigen. Ich bitte um Ihre Geduld und Barmherzigkeit, wenn manches vielleicht anders ist, als Sie das gewohnt sind. Wir wollen heute Morgen einen ganz kurzen Text aus der Bibel anschauen und dann uns um diesen Text herum durch die Bibel bewegen, um uns Gedanken zu machen über das, was das bedeutet. Es geht um den Anfang des Vaterunsers, unser Vater im Himmel. Und die meisten von uns hier gehören wahrscheinlich zu den Menschen, die das schon häufig in ihrem Leben gebetet haben. Wir werden das nachher noch einmal zusammen beten. Was bedeutet das eigentlich, wenn Jesus zu seinen Jüngern spricht und sie lehrt zu beten, wie wir das da hören, nachdem er ihnen einiges gesagt hat vorher, was sie nicht tun sollten, wie sie nicht beten sollten? Wenn ihr betet, dann sollt ihr keine Show machen, dann sollt ihr nicht heucheln, dann sollt ihr nicht plappern, wie die Heiden, sagt er, für die, die Gott nicht kennen. Und ihr dürft daran denken, dass ihr Gott nichts Neues erzählt, wenn ihr betet. Es geht nicht darum, dass wir Gott informieren müssen über das, was in unserer Welt passiert, in unserer Familie geschieht oder in unserem Herzen vorgeht. Er weiß das sowieso schon. Und er weiß sowieso schon, was ihr benötigt, sagt Jesus. Das ist nicht das, worum es geht. Euer Vater weiß schon. Und so sind diese Worte, unser Vater im Himmel, ein Stück mehr, ein Einstieg, und wir merken das in unseren persönlichen Beziehungen, wie wir miteinander reden und worüber wir miteinander reden, ist Ausdruck unserer Beziehung und zeigt, wie unsere Beziehung ist, oder? Wie geht's Ihnen? Wie geht's dir? Mit wem redest du über was? Und in welchem Stil? Und so sagt Jesus, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel. Wir saßen als Familie zusammen und bei uns ist das so zu Hause, dass wir, wenn wir zusammen essen, abwechselnd beten. Wir sind ziemlich weit gestreut. Unsere Familie, also neben meiner Frau und mir, wir haben 4 Kinder von 21 bis 4. Also eine gute Bandbreite. Und die beten alle mal zu Anfang zu Tisch. Und unser älterer Sohn, das ist ein paar Jahre her, er war ein Teenie, Anfang Teenie, war dann dran mit dem Beten und er fing so an, hallo, hier ist Sammy Martens. Und dann fingen wir an zu lachen, alle miteinander. Was war ihm passiert? Nun, er hat angefangen zu beten, wie man am Telefon Hallo sagen würde. Hörer abgenommen, hallo, hier ist Sammy Martens. Die Frage ist, zu wem reden wir, wer ist das und wie reden wir miteinander? Noch ein anderes Geschehen, meiner ersten Dienststelle als Pastor, wenn man das so sagt, war ich in Hessen und dort kam ein Prinz so und so ab und zu zum Gottesdienst. Ich war ein junger Kerl und habe dann irgendwann mal gefragt, Entschuldigung, aber wie soll ich Sie überhaupt anreden? Und dann kam als Antwort etwas sehr Differenziertes und es kam irgendwie, soweit ich mich erinnere, so wie Ihre Hoheit oder so vor. Dann dachte ich, oh weia. Und habe ihm dann gesagt, naja, bei uns hier in der Gemeinde ist das so, dass wir uns eigentlich alle nur mit dem Nachnamen ansprechen. Das würde ich dann doch lieber machen. Ich weiß nicht, was ich dann in ihm bewirkt habe durch meine Reaktion, aber was das zum Ausdruck bringt, bedeutet, da ist jemand mir gegenüber und ich spreche mit ihm und ich spreche ihn an und wie ich ihn anspreche, sagt etwas über unsere Beziehung aus, oder? Wie ernst ich jemanden nehme, wie ernst ich seine Stellung nehme. Und jetzt ist da der allmächtige Gott und Jesus sagt, wenn ihr betet, dann fangt ihr nicht an mit eurer Hoheit. Hier ist Sammy Martens, sondern unser Vater. Manche Dinge sind uns so bekannt, dass sie schon fast selbstverständlich wirken, oder? Ist uns eigentlich bewusst, was das bedeutet, dass wir den allmächtigen Gott mit unser Vater, mein Vater ansprechen dürfen? Da steckt einiges dahinter, und so kurz wie der eigentliche Predigttext ist mit unser Vater im Himmel, so ausführlich werden jetzt einige Bibelstellen sein, die wir durch die ganze Bibel durchgehen. Und zwar von ziemlich zu Anfang oder mit Bezug auf den Anfang der Bibel und bis zum Ende hin. Der Gedanke des Vaters ist einer, der ganz schön Last mit sich bringt oder sehr, sehr viel Gewicht hat, wenn Jesus davon spricht, was uns vielleicht nicht unbedingt bewusst ist. Natürlich ist Gott der Vater, und er ist der Vater in dem Sinne, dass er der Gott der Vater ist gegenüber Gott dem Sohn und dem Heiligen Geist, der dreieinige Gott in drei Personen. Aber hier geht es um unser Vater, und Jesus spricht zu den Jüngern, also der Bezug vom Mensch zu Gott. Es ist noch nicht lange her mit Weihnachten, auch wenn uns das vielleicht so vorkommt. Vielleicht habt ihr auch die Stammbäume Jesu in dem Zusammenhang gehört. Vielleicht erinnern wir uns, im Matthäus-Evangelium geht es los mit Abraham, und es wird sich durchgearbeitet bis Jesus, der als Sohn von Josef galt, der Adoptivsohn von Josef war. Wenn man in das Lukas-Evangelium schaut, da geht es los mit Jesus und es geht in die andere Richtung. Und das dritte Kapitel im Lukas-Evangelium hört beim Stammbaum Jesu mit den Worten auf, sozusagen der Sohn des Enosch, des Seth, des Adam. Kommt da noch was? Des Gottes. War das so bewusst? Da wird eigentlich deutlich gemacht, dass die Reihe, wo jedes Mal der Vater genannt wird, nicht aufhört bei Adam, sondern dass angeschlossen wird an Gott, den Allmächtigen, der Adam geschaffen hat. Und wir sehen den Gedanken Gottes immer wieder in der Bibel, am Anfang in der Schöpfung. Im Rückblick hier aus dem Lukas-Evangelium sehen wir, was dahinter steckt. Wir sehen den Charakter der Beziehung Gottes zu Adam, als der, der ihn versorgt, der für ihn da ist, der Gemeinschaft mit ihm pflegt. Wir sehen diese Vater-Kind-Beziehung eigentlich schon da. Und dann geht es weiter. Und wir kennen wahrscheinlich alle die Geschichte, dass diese Beziehung von Gott zu Adam zerbrochen ist. Durch die Sünde, durch die Rebellion, durch die ich weiß es besser, durch die ich mache das, was mir lieber ist. Einstellung von Adam und Eva und die Tat, die dort geschah. Und so ist diese Beziehung zerbrochen. Aber wenn wir weiterschauen durch die Bibel, sehen wir, ich lese aus 2. Mose 4, Vers 22, wo Mose zum Pharao geschickt wird, um Israel aus Ägypten zu führen und dem Pharao zu sagen, lass uns ziehen. Und du sollst zum Pharao sagen, heißt es dort, so spricht der Herr. Mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Gott spricht dann von Israel als seinem Sohn. Gott bezeichnet sich damit als Vater Israels. Wir können weiterlesen im 5. Mose 1, Vers 30. Der Herr, euer Gott, der vor euch herzieht, er wird für euch kämpfen nach allem, was er in Ägypten vor euren Augen für euch getan hat. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, dass der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, bis ihr an diesen Ort kam. Merken wir, wie das mitschwingt? Gott, der Vater, nicht irgendwo weit weg und distanziert, sondern ich war da, ich habe dich beschützt, wie ein Vater seinen Sohn trägt. Und dann hören wir doch diese Worte wie in Jesaja 1, Vers 2. Hört ihr Himmel und horch auf, du Erde, Denn der Herr hat geredet, ich habe Kinder großgezogen und auferzogen, sie aber haben mit mir gebrochen. Dann kommen die bekannten Sätze weiter. Ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Wieder spricht Gott von dem Brechen, der Beziehung, von dem Abwenden, von dem eigentlichen Vater. Und das ist das, was wir durch die ganze Schöpfung sehen, bis Jesus kommt. Dass Gott sich als Vater eigentlich oder uns geschaffen hat, damit wir mit ihm als Vater leben. Das ist eigentlich unsere Bestimmung. Wir sind nicht einfach hier, um als Menschen vor uns hinzuleben und irgendeine Anschlussadresse zu haben. Falls wir mal was brauchen, können wir uns ja melden. Sondern Gott hat uns geschaffen. Von Anfang an hat dich geschaffen. Von Anfang an, um mit ihm als Vater zu leben. Würden Sie Ihre Beziehung heute so beschreiben? Nicht in dem Sinne, ja, Gott ist der Vater von allen, der hat alle geschaffen, einfach so. Sondern wirklich diese enge Beziehung, die wir in der Bibel immer wieder sehen, wie ein Mensch mit Gott in Gemeinschaft lebt. David wird später, oder zu David werden die Worte gesagt, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein, als Gott ihm sagt, du sollst den Tempel nicht bauen, das soll dein Sohn nach mir tun. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit meiner Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Gott spricht zu David und sagt da zu ihm, dass der König wie ein Sohn zu ihm sein wird und für ihn sein wird. Wir sehen also nicht nur das Volk, sondern auch der König Israels wird wie ein Sohn zu Gott, dem Vater, sein. Aber all diese Beziehungen waren immer wieder im Chaos. Es war nicht das, wozu Gott den Menschen eigentlich geschaffen hatte. Und das ändert sich erst, als Jesus Christus geboren wurde. Und auch da nochmal einige Verse, die uns daran erinnern, dass jetzt der Sohn Gottes kommt, der nicht nur Sohn Gottes ist, und das in besonderer Weise, weil er Gott und Mensch zugleich ist, sondern der kommt und der genau so ist, wie der Sohn des Vaters im Himmel eigentlich sein sollte. Lukas 1, die Ankündigung. Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und bei der Taufe, Matthäus 3, Vers 17, bei der Taufe Jesu, hören wir und lesen wir, und siehe, eine Stimme kam oder kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein, Sie wissen, was kommt? Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jetzt ist er da. Vorher landet alles im Chaos, aber jetzt kommt dieser Jesus, Gott von Ewigkeit, als Mensch geboren, Gott und Mensch zugleich. Und er lebt so, wie der Vater im Himmel bestimmt hat, dass seine Kinder leben sollen. Er lebt das vollendet, vollkommen. Das erkennen nachher auch die Menschen. Der Hauptmann am Kreuz beim Tod Jesu. Dieser ist wahrlich Gottes Sohn. Niemand hat so als Kind Gottes gelebt, wie er es hätte tun sollen, bis Jesus selbst kam. Da ist der Vater, und das ist das, was mir wichtig ist, wenn wir durch diese Verse gehen, dass wir sehen, wir sind eigentlich bestimmt, um mit Gott, dem Vater, zu leben, als Kinder Gottes. Zu Anfang Zerbruch, mit Israel die Geschichte, immer wieder Chaos, bis dieser Christus kommt. Und dann geht es darum, dass Christus alles tut, damit diese zerbrochene Beziehung zum Vater wieder in Ordnung kommen kann, damit es wirklich darum geht und das entstehen kann, dass das unser Vater nicht nur eine Floskel ist, die im christlichen Abendland oft gesprochen wird, sondern die Beziehung wirklich beschreibt. Und Jesus ganz persönlich. Wenn ich das so sagen darf, wir kennen uns ja nicht. Aber die Herausforderung ist, in einem Land, in dem wir leben, wo immer weniger, aber doch noch einiges an christlichem Hintergrund da ist, dass es so einfach ist, Dinge mitzusprechen, Dinge mitzusagen, irgendwo mitzuschwimmen, ohne zu merken, dass Gott ganz persönlich ist an diesem Punkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es Ihnen geht. Was steckt dahinter, wenn wir beten, unser Vater? Jesus sagt durch Johannes im 1. Johannesbrief 2, Vers 23, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also es ist nicht so, dass jeder automatisch irgendwie, der ein bisschen religiös gestimmt ist oder überhaupt jeder Mensch, Gott zum Vater hat, in diesem bestimmten engen Sinne. Und ich möchte Ihnen noch was vorlesen, aus Johannes 8, Vers 42. Da sind einige Theologen im Gespräch mit Jesus oder die Auseinandersetzung, die da ist. Und diese Theologen, die jüdischen Theologen der Zeit, die die Bibel kannten, beanspruchten für sich, Gott wirklich auch zu kennen. Und in der Diskussion vorher, oder die Diskussion bis zu unserem Vers, endet dann mit den Worten dieser Theologen: Wir haben einen Vater, Gott. So ist ihre Selbstwahrnehmung. Haben Sie eine Idee, was dann kommt? Vers 42 im 8. Kapitel vom Johannesevangelium. Jesus sprach zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid, und jetzt wird's richtig knackig, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Mir geht es jetzt im Moment darum, dass wir merken, was da für eine Spannung dahinter steht. Jesus redet nicht zu irgendwelchen Leuten, die da vorbeigelaufen sind, irgendwelche Germanen damals, die da rumliefen und zu irgendwelchen Götterbildern reden. Sondern Menschen, die von sich sagten: Ich glaube an den Gott, ich halte das für richtig, was da in der Bibel steht. Ich gehe davon aus, das ist mein Gott. Und Jesus bringt hier diese Spannung zum Ausdruck und sagt diesen Menschen, die er kennt, deren Herzen er kennt, direkt ins Gesicht: Liebe Leute, ihr habt euch getäuscht. Ihr denkt, das ist so. Ihr geht davon aus, weil ihr abstammt von Abraham. Deswegen seid ihr okay. Aber das ist es nicht. Wir lesen auch im Johannes Kapitel 1, und wir haben das vorher in der Schriftlesung schon gehört: So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Was ich eben erwähnt habe, zitiert habe von Jesus, das habe ich nicht getan, um irgendwo so eine Distanz zu irgendwas zu schaffen, sondern einfach nur, um uns bewusst zu machen, dass wir nicht einfach automatisch davon ausgehen, dass wir, weil wir aus einem bestimmten Umfeld kommen, Dinge für wahr halten, automatisch Kinder Gottes sind. Kind Gottes, und jetzt Achtung, muss verdient werden. Vielleicht zuckt es jetzt bei Ihnen. Oder? Kind Gottes zu werden, muss verdient werden. Aber der es verdient ist, Jesus Christus. Wir können es nicht. Gott geht nicht mit uns als seinen Kindern um, weil wir gut genug gewesen wären und uns einigermaßen leidlich verhalten haben, damit das funktioniert. Gott geht mit uns als seinen Kindern um, macht uns zu seinen Kindern, nimmt uns als seine Kinder auf, adoptiert uns als seine Kinder, völlig rechtmäßig eingesetzt als seine Kinder. In dem Moment, wo wir diesen Jesus, den vollkommenen Sohn, der stellvertretend für unsere Rebellion gestorben ist, als unseren Erlöser annehmen. Vielleicht sind das ganz altbekannte Worte. Ich gehe davon aus, oder ich weiß, dass sie ganz oft genannt werden und gesagt werden hier. Aber wenn wir über diesen Text sprechen, über das Vaterunser reden, ist es ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Unser Vater zu sagen, mein Vater zu sagen, ist abhängig davon, ob der Sohn Gottes sie zu Gottes Kindern gemacht hat, indem er ihnen das zugerechnet hat, indem der Vater ihnen zugerechnet hat, was Jesus getan hat, seinen Tod und sein gerechtes Leben. Und da, wo das passiert, da kommen wir zu dem anderen Text, den wir heute schon gelesen haben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und das ist ein Ausdruck einer ganz persönlichen Beziehung. Gott, wenn wir Kinder Gottes geworden sind durch ihn, aufgrund seiner Gnade, durch Glauben, weil aufgrund dessen, was Jesus getan hat, in dem Moment gibt er uns seinen Geist. Und diese Beziehung ist so eng, dass wir jetzt zu diesem allmächtigen Gott sagen dürfen, Vater. Wie ist deine Beziehung zu diesem Gott? Vater bedeutet ja viel. Jemand vor einiger Zeit, Abraham Meister hieß er, hat ein Buch über Gott geschrieben. Und unter anderem sagt er, der göttliche Vatername birgt unaussprechlichen Trost in sich. Die Eigenschaft eines Vaters besteht darin, dass er seine Kinder liebt, für sie sorgt, sie ernährt, sie schützt, sie erzieht und belehrt. Er erbarmt sich über sie und er hinterlässt ihnen sein Erbe. Nachdem wir in dieser Beziehung zu Gott, dem Vater, getreten sind als Kinder durch Jesus Christus, ist der allmächtige, allwissende Gott, der schon weiß, was wir benötigen, wie Jesus sagt, unser Vater, der uns liebt, der uns versorgt, der uns wie ein Sohn trägt, wie er das mit Israel getan hat, der für uns da ist. In solchen Momenten weiß ich immer nicht, wie man das ausdrücken soll. Aber haben wir das schon so richtig begriffen? Dass wir durch Jesus den allmächtigen Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, als Vater haben. Ist irgendjemand von Ihnen stolz auf seine Herkunft? Mein Vater ist sowieso. Schon mal gedacht, zumindest sagen tut man das vielleicht nicht, aber schon mal gedacht. Wenn Sie jemanden kennenlernen und der heißt mit Nachnamen Gates und Sie hören dann einen Vornamen und ist ein bisschen jünger, dann zumindest liegt Ihnen doch wahrscheinlich dann irgendwann die Frage auf der Zunge, hast du vielleicht was zu tun mit Bill Gates? Ja, ne, das ist mein Vater. Ach so. Könnte es sein, dass wenn dir sowas begegnet, dass man so ein kleines bisschen so einen Ruck hat in der Beziehung zu dieser Person und vielleicht mit dem anders umgeht? Irgendwelche prominenten Leute, die einem plötzlich begegnen, Wie gehen wir, oder wie machen wir uns das bewusst, was für ein Privileg und Vorrecht es ist, Gott zu unserem Vater zu haben? Wir könnten jetzt lange darüber nachdenken, über seine Charaktereigenschaften. Das wollen wir heute Morgen nicht alles tun. Noch ein paar wenige weitere Aspekte. Wenn wir zu unserem Vater beten, der weiß, was wir benötigen, ist das also Ausdruck unserer Beziehung zu ihm. Denn wir müssen ihm nicht erst alles erzählen, was wir brauchen. Wir dürfen mit ihm reden, wie in einer menschlichen Beziehung auch. Ich sage meiner Frau nicht nur das, von dem ich denke, dass sie die Informationen braucht. Ein Bekannter von mir sagte mal, ich denke, es war mehr ein Scherz, sagte er, ich habe meiner Frau bei der Hochzeit gesagt, dass ich sie liebe und ich sage ihr Bescheid, wenn sich's ändert. Also warum soll ich das nochmal zwischendurch sagen? Und ich kenne ihn gut genug, um sicher zu sein, dass es nicht ernst gemeint war. Aber da merken wir, da geht es nicht nur um Information, oder? Der andere denkt nach einem Tag, oh, ob das noch so ist, wie es mal gestern war. Also sag ich es lieber nochmal. Darum geht's nicht. Wir sagen etwas und drücken unsere Beziehung aus. Wir machen dem anderen deutlich, was er für uns bedeutet. Wir machen Gott deutlich, wie wir abhängig von ihm sind. Und so ist auch das Vaterunser insgesamt gemeint. Wenn Jesus sagt, so sollt ihr beten, dann heißt das nicht einfach nur, das sollt ihr beten. Wir können das natürlich so zitieren, aber das ist nicht alles, was Jesus damit meint. Sondern er gibt uns ein Stück ein Modell, nach dem wir beten können. Das sind Anliegen. Auf diese Weise dürft ihr zu eurem Gott, zum Vater im Himmel kommen. Und das Spannende ist, dass Jesus dann sagt, so sollt ihr beten, mein Vater im Himmel. Was soll das mit dem Unser? Hätte er das nicht weglassen können? Wir sind doch eher individuell geprägt, oder? Und trotzdem macht Jesus deutlich, dass jeder, und das kennen wir wahrscheinlich alle, dass jeder, der Kind Gottes ist, damit absolut verlässlich nicht nur Einzelkind ist, sondern Geschwister hat. Vielleicht denken wir manchmal, also das mit der Kindschaft bei Gott, das ist ja eine dolle Sache, aber mit den Geschwistern, das ist so eine andere Geschichte. Und manche sind ja noch okay. Aber so ein paar andere Geschwister, kennt ihr den Spruch, dass man sagt, ja, das sind mehr so die Cousins? Aber in Gottes Familie gibt es keine Cousins und Cousinen. Ob du es magst oder nicht, es sind echt Geschwister, Brüder und Schwestern. Ältere, jüngere, ganz andersartige als du und ich. Aber Geschwister. Das ist ja nebenbei ein Gedanke der Allianz, dass wir bei all der Unterschiedlichkeit uns hier und gerade in dieser Woche so bewusst machen, ganz konkret bewusst machen, dass wir in Christus Geschwister sind. Und dass, auch wenn wir beten, das heißt, wenn wir mit unseren Anliegen kommen, wir miteinander kommen. Und wie wir eben bei Johannes gelernt haben, sind wir rechtmäßig Gottes Kinder, wenn wir durch Jesus Christus gerettet sind. Egal, woher du kommst, egal, wie deine Vergangenheit aussah. Ob du früher im Knast warst oder im Bundestag. Ob du gebettelt hast oder in Saus und Braus leben konntest als Multimillionär. Ob du obdachlos warst oder im Schloss gelebt hast. Egal welche Nation, egal welches soziale Umfeld, egal wie viel Intelligenz, egal welcher Kontostand. Es ist bei Jesus sowas von egal. Und trotzdem merken wir, wie es uns manchmal zuckt, oder? Wo wir bei dem einen uns näher dran fühlen als bei dem anderen. Und Jesus setzt uns hier alle auf den Boden und sagt, liebe Leute, ihr seid alle miteinander, von Haus aus niemand und durch Christus Kinder Gottes und das miteinander. Was bedeutet das für uns in der Gemeinde? Ich formuliere das nur als Frage, aber es ist spannend, finde ich. Zum Abschluss, unser Vater im Himmel. Gott ist unser Vater und viel von dem, was wir an Positivem von dem Vatersein kennen, von der Erde, dürfen wir bei Gott in Vollkommenheit erleben. Anderes ist anders. Unser Vater im Himmel ist nicht auf der Erde, er ist nicht begrenzt, ist nicht unvollkommen, nicht fehlbar, bei aller Liebe nicht egoistisch, nicht ungerecht. Aber er ist auch Hoheit. Also auf der einen Seite dürfen wir wissen, dass in unserer Beziehung zum Vater im Himmel wir nicht denken, na ja, ob er da wohl richtig aufgepasst hat. Obwohl wir manchmal das vielleicht so empfinden, oder? Haben Sie schon so Situationen im Leben gehabt, wo du denkst, naja, dieser Vers, der Hüter Israels schläft nicht, das galt wohl für Israel, bei mir hat er gut geschlafen. Oder warum ist das jetzt so gewesen? Wenn mein Vater mich wirklich lieb hat, warum das? Wieso das bei dem? Warum war meine Geschichte so? Warum sieht meine Zukunft im Moment so aus? Und da merken wir diese Frage nach dem Vertrauen. Man sagt mir nach, eine ältere Dame damals in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, hat mir das öfter aufgetischt, diesen Satz. Wir waren bei ihr oft so, wenn die Eltern mal unterwegs waren, haben sie besucht. Und irgendwann habe ich dann wohl mal gesagt, mein Papa kann alles. Heute bin ich nicht mehr der Überzeugung, aber ich habe ihn trotzdem noch sehr lieb. Aber diese kindliche Überzeugung, mein Papa kann alles. Und mein Papa hat mich lieb. Glaubst du das? Glauben Sie das? Hier, nicht nur hier, vom Vater im Himmel. Ist das das, was unser Gebet prägt? Gott ist im Himmel. Er ist Hoheit. Jesaja im Alten Testament gibt uns mal ein bisschen Einblick. Das heißt, er bekommt Einblick sozusagen in die Himmelswelt und sieht, wie die Engel sich vor Gott beugen und heilig, heilig, heilig rufen. Ist wieder so ein Text, wo es einen weghauen kann, aber ich keine Ahnung habe, wie man das, was man dabei empfindet, hier in Worten rüberbringen kann. Tut mir leid. Schauen Sie sich's an, Jesaja 6. Und versuchen Sie sich ja mal ein bisschen rein zu versenken und zu überlegen, was das bedeutet. Und dieser Gott, die Hoheit, wo wir uns hinknien müssten und sagen, Ihre Hoheit, darf ich mal ganz vorsichtig was sagen? Der nimmt dich hoch und sagt, guck mir in die Augen. Und sagt, mein Vater, unser Vater. Das ist so phänomenal. Das sollte uns wegpusten. Und manchmal sind wir so routiniert, dass wir drauf pusten. Das wäre mein Wunsch für heute Morgen, dass wir uns das neu bewusst machen. Zunächst, dass wir sagen, es ist nicht selbstverständlich, sagen zu dürfen, unser Vater. Die Frage ist, ob Gott, der Vater, durch Jesus Christus, seinen Sohn, dein Vater geworden ist, sodass du rechtmäßig, weil du das Recht bekommen hast, Kind Gottes zu werden durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, dass du zu Recht unser Vater und mein Vater sagen darfst. Dann ist diese andere Perspektive, bin ich so individuell geprägt, dass ich mich nur um mich drehe, oder habe ich beim Beten meine Geschwister im Blick? Er ist Hoheit und ich darf Vater sagen. Und zum Abschluss gehen wir die Kurve zu Ende. Wir hatten im Lukas-Evangelium gesehen, dass der Gedanke, dass Gott Vater ist für den Menschen, so gedacht, so gewollt, die Bestimmung des Menschen mit Gott als Vater zu leben, durch die Bibel mit Israel und so weiter, im Zentrum Jesus Christus, der wirkliche Sohn ist und der einzigartige Sohn Gottes ist, der uns die Möglichkeit gibt, Kinder Gottes zu werden. Und dann lese ich uns jetzt zum Abschluss von den letzten Seiten der Bibel. Offenbarung 21, Vers 4. Und ich lese bewusst den ganzen Zusammenhang hier. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Gott hat uns bestimmt, als seine Kinder mit ihm zu leben. Und am Ende werden die, die geglaubt haben, als Söhne und Töchter Gottes vor Gottes Angesicht leben. Dazu waren sie zu Anfang geschaffen. Das ist in die Brüche gegangen. Dafür ist Jesus gekommen. Dazu macht er uns jetzt und lädt uns ein, mit ihm zu leben. Gibt uns gewissermaßen mit seinem Geist ein Stück seiner DNA, dass wir ihn widerspiegeln, dass man an uns erkennt, dass wir Kinder Gottes sind. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt und der Vater im Himmel mit seinen Kindern lebt, von Angesicht zu Angesicht. Dafür bist du bestimmt. Dafür bist du gedacht. So. Das ist die Frage, ob du dich einklingst in das, was Gott mit dir vorhat.